Manchmal kann ich mich irgendwo festbeißen und da bin ich dann Wochen, wenn nicht Monate mit zu. Und Elisa war so ein Thema letztes Jahr ab Sommer. Da war ich dann zugange bis im Herbst, habe alles Mögliche gelesen und gefragt. Fand ich total spannend, und der hat es ja schon gesagt. Und der Elisa ist eigentlich, oder der Prophet Elia ist eigentlich der Bekanntere. Aber Elisa braucht sich nicht verstecken. Also das war schon sehr spannend. Gut, das Ende war ein bisschen unspektakulär. Und der starb dann einfach an der Krankheit. Elia ist dann schon eher anders abgeholt worden. Aber ansonsten musste er sich nicht verstecken. Ja, ich beschränke mich mal auf Elisa und die Frau von Schunem. Ich lese dazu mal den Text. 2. Könige 4, 8 bis 37. Ist ein sehr langer Text, aber liest sich gut. Es ist jetzt keine paulinische Lehre, sondern einfach eine schöne Geschichte. Elisa und die Frau von Schunem. Eines Tages kam Elisa in die Stadt Schunem. Dort lebte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Von da an pflegte er jedes Mal, wenn er durch die Stadt kam, bei ihr zu essen. Die Frau sagte zu ihrem Mann: "Ich weiß, dass dieser Mann, der immer zu uns kommt, ein heiliger Mann Gottes ist. Wir sollten ihm ein kleines Dachzimmer einrichten und ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hineinstellen, sodass er dort wohnen kann, wenn er zu uns kommt." Eines Tages kam Elisa wieder einmal nach Schunem, ging hinauf in sein Zimmer, um sich auszuruhen. Er sagte zu seinem Diener Gehasi: "Hol mir diese Frau von Schunem." Also rief er sie, und sie kam. Elisa sagte zu Gehasi: "Sag ihr, die Fürsorge, die du uns erwiesen hast, wissen wir zu schätzen. Was können wir nun für dich tun? Können wir beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen?" "Ich wohne hier sicher unter meinen Leuten", antwortete sie. Elisa fragte: Was können wir dann für sie tun?" Gehasi sagte: "Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Ruf sie noch einmal herein", befahl Elisa. Als die Frau zurückkam und in der Tür stehen blieb, sagte Elisa zu ihr: "Nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn im Arm halten." "Ach nein, Herr", wehrte sie ab. "Mann Gottes, lüge deine Dienerin nicht an." Doch die Frau wurde schwanger und im nächsten Jahr um die gleiche Zeit hatte sie einen Sohn, wie Elisa ihr vorausgesagt hatte. Als der Junge schon älter war, ging er eines Tages aufs Feld hinaus zu seinem Vater, der bei der Ernte half. Plötzlich klagte er: "Mein Kopf, mein Kopf." Sein Vater befahl einen der Knechte, trag ihn zu seiner Mutter. Der Knecht brachte ihn zu ihr. Und seine Mutter hielt ihn auf dem Schoß. Doch um die Mittagszeit starb er. Sie trug ihn hinauf in das Zimmer des Propheten, legte ihn auf sein Bett, ging hinaus und schloss die Tür hinter sich. Dann ließ der Mann ausrichten: "Schick mir einen der Knechte und eine Eselin, damit ich schnell zu dem Mann Gottes gelange und bald wieder zurück sein werde." "Warum heute?", fragte er. "Es ist weder Neumond noch Sabbat." Doch sie entgegnete: "Es hat schon seine Richtigkeit." Sie sattelte die Eselin und befahl dem Knecht: "Beeil dich, reite nicht meinetwegen langsam, es sei denn, ich sage es dir." Sie machte sich auf den Weg und kam zu dem Propheten auf dem Berg Karmel. Elisa sah sie bereits von weitem. Er sagte zu seinem Diener Gehasi: Sieh die Frau vom Schonen kommt. Lauf ihr entgegen und frag sie: Geht es dir, deinem Mann und deinem Sohn gut? Ja, antwortete die Frau, es geht uns allen gut. Doch als sie zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umklammerte sie seine Füße. Gehasi wollte sie wegstoßen, aber Elisa sagte: Lass sie. Irgendwas macht ihr großen Kummer. Aber der Herr hat mir nicht gesagt, was. Da sagte sie: Habe ich meinen Herrn und meinen Sohn gebeten? Ich habe dir doch gesagt, mach mir keine falschen Hoffnungen. Da sagte Elisa zu Gehasi: Mach dich reisefertig, nimm meinen Stab und geh. Sprich mit niemandem, und wenn dich jemand grüßt, dann reagiere nicht. Leg dem Kind meinen Stab aufs Gesicht. Doch die Mutter des Jungen sagte: So wahr der Herr lebt, und du selbst auch, ich werde dich nicht loslassen. Also kehrte Elisa mit ihr zurück. Gehasi lief schnell voraus, legte dem Kind den Stab aufs Gesicht. Aber nichts geschah. Es zeigte kein Lebenszeichen. Er kehrte um und lief Elisa entgegen und sagte: Das Kind ist nicht aufgewacht. Als Elisa im Haus eintraf, war das Kind wirklich tot. Es lag auf dem Bett des Propheten. Er ging ins Zimmer hinein, schloss die Tür hinter sich und betete zum Herrn. Dann stand er auf, legte sich über das Kind und presste seinen Mund auf den Mund des Kindes, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Als er sich über ihn beugte, wurde der Körper des Kindes wieder warm. Elisa stand auf und ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Dann beugte er sich wieder über das Kind. Diesmal nieste der Junge 7-mal und schlug die Augen auf. Da rief Elisa Gehasi herein: Ruf die Frau aus Schonen, sagte er. Er tat es, und als sie hereinkam, sagte Elisa: Hier, nimm deinen Sohn. Da fiel sie dann auf die Knie und warf sich zu Boden. Dann hob sie ihren Sohn auf und verließ den Raum. Hui! In meiner Bibel hier, zumindest ein neues Leben Bibel, ist das überschrieben: Die reiche Frau von Schunem. Und diese Frau war freundlich mit dem Mann Gottes verbunden. Mann Gottes, so wurde Elisa oft genannt, gar nicht mit seinem Namen, sondern stand einfach: Der Mann Gottes machte dies, der Mann Gottes machte das. Hat mir einer gezählt, ich habe es nicht nachgeprüft, 29 Mal. Niemand sonst wird so oft mit Mann Gottes in der Bibel gezeichnet. Die Frau war geistlich verfügbar. Ihre Ohren und ihr Herz waren sensibel. Sie war offen und ansprechbar. So konnte sie die Fingerzeige Gottes bezüglich des Elisas wahrnehmen. So nach dem Motto: Hier kann ich was tun. Hier kann ich den Mann Gottes unterstützen. Hier kann ich ihn in seinem Dienst entlasten. Ihm was Gutes tun. So kam es, dass Elisa zunächst bewirtet wurde. Ich denke, man hat sicherlich viel gesprochen und Elisa konnte viele Dinge, was Gott anging, weitergeben. Das hat die Familie vermutlich sehr stark geprägt. Und im nächsten Schritt wurde ein Gästezimmer für ihn im oberen Stockwerk hergerichtet. Ein zweistöckiges Haus zeugte davon, dass das Ehepaar von Schunem nicht arm war. Denn er hatte schon sowas. Die beiden waren gastfreundlich. Sie taten dem Mann Gottes wohl und ließen so Elisa an ihrem Reichtum teilhaben. Gottes Gab, Gottes Geschenk teilen sie. Elisa genießt das, ist dankbar und im Gegenzug würde er gerne etwas zurückgeben. Aber die beiden waren zufrieden. Sie brauchten kein gutes Wort, so wie das hier beschrieben wird, dem König oder dem Hauptmann gegenüber. Hier würden wir vielleicht heute sagen, sie brauchten keine Unterstützung für irgendwelche Anträge oder Behördengänge oder sowas. Sie hatten ein Eigenheim, Land, was Erträge brachte, waren sozial eingebunden und ich denke, Gott spielte für sie eine wichtige Rolle. So ihr Verhalten an den unterschiedlichsten Stellen macht das deutlich. Obwohl ein Erbe nicht vorhanden war, schienen sie sich damit abgefunden zu haben. Wahrscheinlich gab es schon Phasen in anderen Zeiten, wo sie haderten und wo sie nicht verstehen konnten, dass sie keine Kinder bekamen. Ich meine, gab es ein Haus, wie gesagt, Hof, Äcker und so weiter. Was würde passieren damit, wenn wir nicht mehr können? Wer würde das Ganze werden? Aber mittlerweile waren sie zufrieden, konnten das annehmen und gingen so fröhlich ihren Lebensweg. Gehasi, das ist so ein Spezialist, der spielt nicht immer eine gute Rolle. Aber in diesem Moment hat er wirklich einen lichten Moment. Denn er hat erkannt die familiäre Situation. Und so stellt er eine gute Ergänzung zu Elisa dar. Ich sage mal, er deckt so die emotionale Schiene ab. So Elisa, wenn man so mal liest, wie Elisa sich so verhalten hat, ich sage mal, sein Zweitname war nicht Sozialkompetenz. Der hatte schon eher da ein bisschen Probleme. Aber er hatte den Gehasi und der trägt das dem Elisa vor. Und nachdem der Elisa das gehört hat, reagiert er und kündigt die Geburt eines Kindes im darauffolgenden Jahr. Gut, die Frau von Schumann ist ein bisschen zurückhaltend. Sie sagt dann hier, mach mir keine falschen Hoffnungen und so weiter. Ich warte erstmal ab. Ich denke mal, sie wollte sich eine Enttäuschung ersparen. Nicht so vielleicht, wie sie in früheren Zeiten erlebt hat. Es kommt, wie Elisa prophezeit hat. Ein Junge wird geboren. Das Glück der Familie ist perfekt. Gott hat sie gesehen und gesegnet mit Dingen, die sie schon längst aufgegeben haben. Andrea hat ja ein bisschen was über Propheten gesagt. Jesus sagt auch was über Propheten in Matthäus 10. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Das ist eine spannende Aussage. Der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Jetzt gehen wir mal auf das, was Andrea gesagt hat, ein. Propheten sind gesegnete Menschen. Sie erfahren Gott in ganz besonderer Weise. Sie sind Gott nah und erfahren von ihm Unterstützung in den verschiedensten Bereichen. Also bis hin zu überirdischen Kräften und Fähigkeiten für Wunder. Sie haben einen klaren Sinn für Wahrheit und ein tiefes Verständnis für geistliche Dinge. So kann ein großes Vertrauen auf Gott und ein starker Glaube da sein. Aber was für ein Lohn, an so einem Lohn teilzuhaben, das ist eigentlich eine großartige Sache. Der Name Elisa bedeutet übrigens, Gott bringt Hilfe, Gott bringt Hilfe. Rettung. Kommt auch die Heilsgeschichte wieder ins Spiel. Hilfe und Rettung. Ja, da fällt dann gleich Jesus ein, natürlich. Und jetzt die spannende Frage, die haben wir in Jesus aufgenommen. Wenn wir Jesus aufnehmen, spannende Frage, was passiert dann? Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, man hat gute Chancen auf Geschenke und Veränderungen. Kommen wir wieder zurück zu dem perfekten Glück. Der Junge wächst auf und gedeiht. Mittlerweile war er schon so groß, dass er mit seinem Vater aufs Feld gehen kann. Doch da, wir haben es gehört, wird er krank. Plötzlich starke Kopfschmerzen und er stirbt noch an demselben Tag. Die Mutter bleibt ruhig und besonnen. Sie weiß, dass hier nur Gott noch helfen kann. Durch Elisa, den Mann Gottes. Die Nähe Gottes macht sie ruhig und gelassen. Hier kann nur Gott helfen. Er ist stärker als der Tod. Die Geburt ihres Sohnes war ja schon ein Wunder. Warum sollte er jetzt nicht auch helfen? Hier kann ich schon viel lernen. Sie macht das einzig Richtige, sie wendet ihren Blick nach oben. Letztlich schaut sie auf Gott und ist so fähig, mit der Situation fertig zu werden. Gott hat in ihr ein großes Vertrauen wachsen lassen. Und so macht sie sich auf den Weg, ohne ihren Mann in Details einzuweihen. Ihr Mann war schon deutlich älter. Und ich denke mal, sie wird ihn wahrscheinlich schonen wollen, nicht, dass er sich unnötig aufregt. Und so hält sie die Spannung zwischen Offenheit und Schonung aus. Gott wird sich schon in rechter Weise kümmern und es gut machen. Sie erbittet lediglich ein Reittier und einen Knecht. Ihr Mann erfüllt ihren Wunsch und hakt eigentlich nicht weiter nach. Letztlich vertraut er ihr, sie wird schon recht handeln. Und ich denke, die beiden kamen schon gut miteinander zurecht. Ja, sie besprachen die Dinge, die so anstanden. Und ich denke, sie haben sich auch gegenseitig wertgeschätzt und aufeinander verlassen. Zielgerichtet steuert sie den Berg Karmel, auf dem sich Elisa befand. Der allerdings immerhin Luftlinie, also eine einfache Entfernung, 30 Kilometer beträgt. Also man geht ja nicht immer um die Ecke, sondern wie gesagt, Luftlinie, das sind so, man sagt so 40 bis 50 Kilometer. Eine Strecke. Sie muss ja wieder zurückgehen. Und vor Mittag kam sie nicht los. Also ohne Übernachtung ging das nicht. Welch ein Vertrauen und was für eine Hoffnung hat sie da auf Gott gesetzt. Hier sind im Laufe der Zeit starke Glaubenssätze herangewachsen. Eigene Erfahrungen, die vielen Begegnungen mit Elisa, den Wundern, die die auch mitbekommen haben. Und ich will auch an die Verheißung nochmal erinnern, hier aus Matthäus 10. All diese Dinge haben dazu beigetragen, dass so ein Vertrauen wachsen konnte. Wenn man so noch ein bisschen die Zeit durchplant, dann war die Auferweckung des Jungen wahrscheinlich am dritten Tag. Passt auch wieder zu Ostern. Ne? Gehasi vertraut sie sich nicht an. Dieser bekommt nur eine oberflächliche Antwort. Sie will nicht alles vor ihm ausbreiten. Sie wendet sich an den Leser. Er soll sich um ihre Sorgen und Nöte kümmern. Hier kann, wie gesagt, nur der Mann Gottes noch helfen, nicht Gehasi. Die erste Reaktion des Lesers, ach, wie auch immer das aus, was auch immer ging. Durch seinen Stab und Mantel hatte Gott ja schon einige Wunder getan. Dieses Mal funktionierte es nicht. Der Einsatz des Gehasi mit dem Stab war nicht von Erfolg gekrönt. Die Frau gibt sich nicht zufrieden. Sie will die Anwesenheit des Elisa. Wenn einer helfen kann, dann ist das Gott durch Elisa. Das Ganze ist für Elisa eine ganz schöne Herausforderung. Wenn man an die Methode der Auferweckung denkt, sowas kann er nur lösen, wenn er ganz enge Verbindung mit Gott ist. Also ehrlich gesagt möchte ich nicht in seiner Haut gesteckt haben. Weiß nicht, was so alles in ihm vorgegangen ist während des Prozederes, mit Mund auf Mund, Augen auf Augen und so weiter. Ja. Bestimmt hat er sich zwischendurch mal gefragt, was passiert hier eigentlich? Glaubt das überhaupt? Kann der Junge wieder ins Leben zurückkehren? Aber er hatte die Verbindung mit Gott und nur dadurch war es möglich. Ja, das führt auch dann zum Erfolg. Elisa und die Beteiligten hätten sich wahrscheinlich eine einfachere Heilungsmethode gewünscht. Aber das kennen wir auch von Jesus, ne? Und auch unterschiedliche Heilungsmethoden, ganz individuell. Auf jeden Fall bekommen die beiden ihren geliebten Sohn auf wunderbare Weise wieder zurück. Ihr Vertrauen wurde belohnt und bezüglich ihres Mannes hatte sie auch richtig gehandelt. Alle Aufregung seinerseits wäre umsonst gewesen. Vier Kapitel weiter kommt die Frau von Schunem noch mal ins Spiel. Elisa hatte der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, aufgetragen: Nimm deine Familie, ziehe an einen anderen Ort. Denn der Herr hat beschlossen, Israel eine Hungersnot zu schicken, die 7 Jahre dauern wird. Und die Frau tat, was der Prophet ihr geraten hatte. Sie nahm ihre Familie und zog für 7 Jahre ins Land der Philister. Als die 7 Jahre vorüber waren, kehrte sie aus dem Land der Philister zurück und ging zum König, um mit ihm und über ihr Haus und ihr Land zu reden. Als sie kam, sprach der König gerade mit Gehasi, dem Diener des Propheten. Er hatte ihn aufgefordert: Erzähl mir doch mehr über diese großen Taten, die Elisa vollbracht hat. Gehasi erzählte ihm gerade, wie Elisa einen Toten ins Leben zurückgeholt hatte. In diesem Augenblick trat die Mutter des Jungen, den er lebendig gemacht hatte, ein, um mit dem König über ihr Haus und ihr Land zu sprechen. Siehe doch, mein Herr, rief Gehasi, das ist die Frau und das ist ihr Sohn, der den Elisa ins Leben zurückgeholt hat. Da fragte der König sie und sie bestätigte es. Da wies sie einen Mann aus seinem Hofstaat an, gib ihr alles zurück, was sie aufgegeben hat, einschließlich dessen, was ihr Land in ihrer Abwesenheit an Ernten eingebracht hat. Wie das Leben so ist, neben schönen Dingen kommen auch immer wieder weniger schöne Dinge mit unterschiedlicher Intention. Das bleibt uns nicht erspart, auch diese Frau nicht. Aber auch hier sieht uns Gott und steht bereit, uns zu helfen. In diesem Fall ist es eine Hungersnot, vor der sie rechtzeitig gewarnt wurde. Auch hier wird deutlich, Gott kümmert sich um diese Familie. Er sieht sich. Vom Mann aus Schunem wird nicht mehr weiter berichtet. Er scheint verstorben zu sein. Er war ja auch deutlich älter, mittlerweile waren er wieder einige Jahre vergangen. Sie hört auf den Elisa. Sie ist gehorsam, nimmt den Rat an und geht mit ihrem Sohn ins Land der Philister. Ein ganz schöner Schlag. Alles zurücklassen, in Feindesland gehen um dort 7 Jahre lang auszuharren. Ein kompletter sozialer Absturz. In dieser Zeit ging es schwerpunktmäßig ums Überleben. Und das 7 Jahre lang. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit in einer schwierigen Situation. Sie war gehorsam und trotzdem war die Zeit sehr hart und entbehrungsreich. Hätte sie dem Rat des Elisabeth, hätte sie nicht auf den Rat gehört, wäre nicht gehorsam gewesen, wäre es wahrscheinlich schlimmer gekommen. Vielleicht hätte sie gar nicht überlebt. Die 7 Jahre hat sie überstanden und geht wieder zurück in ihre Heimat. Hof, Äcker, Haus, alles weg. Das war der nächste Schock. Aber auch hier, welch ein Zufall, könnte man denken. Als sie zum König kommt, ist Gehasi gerade da und erzählt dem König Schichten. Schichten von Wotan des Elisa. Aber das sind keine Zufälle, sondern es ist Gottes fürsorgliches Handeln. Das Ganze führt dazu, dass sie ihren kompletten Besitz samt Erträgen der Ecke unter der Erde bringt. Was für ein Glück. Die Frau von Schunem war offen für Gottes Reden. Sie hat entsprechend gehandelt und sich verhalten. Und Gott hat sie gesegnet und nie aus dem Auge verloren.